Der OWM Podcast mit Susanne Kunz und ihren Gästen aus der Welt des Marketings.
Ja, herzlich willkommen zum OWM Podcast. Wir freuen uns heute wieder mal auf einen ganz besonderen Gast. Wir freuen uns heute auf den Wolfram Kohns. Ich überlege mir die ganze Zeit schon, Norman, wie kündigt man jemand an, der eigentlich immer nur andere ankündigt und in diesem Business so bekannt und erfolgreich ist? Wie machen wir das denn heute, Norman?
Ja, heute mal jemand, der nur indirekt mit Marketing zu tun hat.
Ja. Da muss ich sofort reingrätschen, Norm.
Dann haben wir doch das ideale Intro, wenn man dann komplett reingrätscht.
Ja. Also mal, so macht man das. Darf ich das mal direkt vorab sagen? Ich darf ja das ein oder andere seit ein paar Jahren machen, am Mikrofon oder vor der Kamera und so. Aber ich habe mich immer schon für Marketing interessiert. Ich war nie einer von den Moderatoren, der gesagt hat, ich will jetzt mal eine Sendung machen, und habe mich nicht dafür interessiert, wie das im Privatrundfunk oder im Privatfernsehen überhaupt zu bezahlen ist. Als ich angefangen habe, Radio zu machen, ich war ja erst beim Südwestfunk, dann beim Bayerischen, war ich aber sehr schnell bei einem Privatradio. Und das war Radio Gong in München. Liebe Grüße nach München, ich liebe dieses Radio immer noch. Und da habe ich mich auch schon dafür interessiert, wie bezahlt ihr denn den ganzen Kram hier? Mhm. Und Marketing fand ich immer schon wahnsinnig spannend, ja. Norm. Das muss ich dir sagen. Also ich bin ein Marketing-Fan. Mhm.
Lieber Wolfram, ja, erstmal vorab ganz herzlich willkommen zum OWM-Podcast. Und mit dieser Intro ist ja schon selbsterklärend, weshalb du uns schon so wunderbar seit Jahren bei unserem OWM-Summit unterstützt mit Moderation, mit Gedanken etc. Das ist natürlich ein Teil durch deine Passion für Marketing. Also herzlich willkommen, Wolfram.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf, liebe Susanne, lieber Norman.
Super. Wolfram, du hast eben schon begonnen, so ein bisschen was über deine Vergangenheit zu erzählen. Ich will trotzdem, vielleicht es gibt doch den einen oder anderen, der dich jetzt so noch nicht kennt, versuchen mit ein, zwei kurzen Sätzen zu umschreiben. Also Wolfram, offiziell wirst du geführt als Journalist und Fernsehmoderator. Ich würde mal sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen, trifft es viel, viel besser. bekannte Größe in der Marketing- und Medienwelt. Und ich glaube, wer jetzt auch außerhalb Marketing guckt, wo sich, ich denke mal, ganz Deutschland kennt, ist durch dein Engagement bei RTL, Wir helfen Kindern, wo du ja jedes Jahr extrem erfolgreich immer wieder den ein oder anderen Millionen von Euro einsammelst, um hier, wie ich ganz toll finde, eben Kinder zu unterstützen, denen es eben nicht so gut geht, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens sind. Insofern, wenn ich richtig informiert bin, hast du dafür auch viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, die Zahl über 260 Millionen Euro eingesammelt, stimmt das? Also echt ganz, ganz großes Verdienst.
Die Zahl stimmt so, es sind jetzt über 266 Millionen seit 96, aber ich muss dazu auch sagen, das klingt jetzt erstmal viel. Für euch Marketing-Leute ist es ja ohnehin eine kleine Zahl, 266 Millionen. Aber es sind momentan
solche... Jetzt müsste ich einspringen.
Es sind aber momentan so viele Milliardensummen in der Welt unterwegs, dass diese 266 Millionen fast homöopathisch wirken. Die wichtigste Zahl in diesen jetzt ja 28 Jahren RTL Wir helfen Kindern, 28 Jahren RTL Spendenmarathon, die wichtigste Zahl kenne ich gar nicht, und das ist natürlich für Marketingleute ein Desaster, wenn man eine Zahl nicht kennt. Das ist nämlich die Zahl, wie viele Menschen haben wir mit dem Thema Hilfe für Kinder in Kontakt gebracht, also unsere Awareness-Zahl. Das eine sind die harten Zahlen, was haben wir an Euros gesammelt, das andere ist die Zahl, wie viele Menschen konnten wir dazu bringen, darüber nachzudenken, soll ich auch was tun? Und die haben ja dann nicht alle bei uns gespendet, sondern die sind dann vielleicht zu anderen Hilfsorganisationen, NGOs gegangen, und das finde ich dann genauso in Ordnung, weil ich habe ja zwei wichtige Credos, was diese Arbeit angeht. Das eine ist, jeder Cent kommt an, und das andere ist, keine Konkurrenz in der Hilfe. Das ist mir eben auch ganz, ganz wichtig. Das ist kein Wettbewerb, den wir da veranstalten, sondern es geht darum, am Ende des Tages Kindern und Jugendlichen zu helfen. Du hast es gesagt, Susanne, die eben nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und da ist mir einfach wahnsinnig wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und diese Zahl der Kontakte, die wird in die Milliarden gehen.
Mhm. Mhm. Wenn du sagst, keine Konkurrenz zu anderen Hilfsorganisationen, da kommt bei mir natürlich auch der Marketingmann wieder hervor, ja, dass du ja auch Gutes kommunizieren musst. So alleine, dass ihr einen Spendenmarathon macht. Und wie hat sich, oder was ist deiner Meinung nach für NGOs oder Wohltätigkeitsaktionen eine geeignete Kommunikationsform? Kann ja nicht jeder eine Sendung machen.
Es ist leider bei uns so, dass wir nicht diesen angelsächsischen Ansatz haben hier bei uns in Deutschland. Also ich sage es auch vielen Firmen, ich sage es auch vielen Marketingleuten und ich sage es wahnsinnig gerne hier, deswegen freue ich mich auch, dass ich hier bei euch sein darf. Wenn ihr was Gutes tut, dann sprecht darüber. Oder wenn wir gemeinsam was Gutes tun, ich lade Firmen ein, gemeinsam mit uns etwas Gutes zu tun. Ihr tut etwas Gutes und wir sprechen darüber. Wir haben das in angelsächsischen Ländern, USA, in England, einfach mit einer ganz anderen Tradition der Hilfe zu tun. Also nehmen wir mal an, der Norman würde jetzt in seinem Ort, wo er wohnt, einen neuen Kindergarten bauen für Kinder aus sozialen Brennpunkten. Dann wäre das überhaupt kein Problem, den Norman Wagner Kindergarten zu nennen. Oder er würde im Museum einen Flügel anbauen, dann wäre das der Norman Wagner Wing. Ja, das ist da kein Problem. In Deutschland ist es immer so, nein, alles bitte bloß ganz, ganz leise und unter den Teppich am besten, weil sonst kommen noch andere, die wollen dann auch noch was von mir. Und das finde ich einen falschen Ansatz, weil wir vorleben müssen, dass es Spaß macht zu helfen, dass es wichtig ist zu helfen und nur wenn die Menschen auch sagen, ja, ich helfe und ich schäme mich dafür nicht, werden wir die Hilfe auch weiter kontinuierlich und vielleicht auch noch größer hinbekommen.
Woran liegt das, dass das in Deutschland so ist? Also ich meine, ich erlebe das ja auch ab und zu in Diskussionen, ja, wir würden da gerne was Gutes tun, aber es ist so schwierig, ja, du kriegst gleich, ja, warum macht ihr nicht mehr oder sonst irgendwas, du kriegst auch viel negative Kommentare relativ schnell. Und nicht einfach nur, ey toll, dass ihr das macht. Also ich glaube, das ist auch beidseitig, wie Hilfe gesehen wird, oder?
Das ist halt ein bisschen noch aus so einer Neidgesellschaft heraus. Denn wer kann was geben? Man meint ja immer, es kann nur der was geben, der auch viel hat. Und der hat viel und so. Und das machst du ja in Deutschland schon mal gar nicht, ne? Dass du das irgendwie ins Schaufenster stellst. Aber mir geht's ja eben auch darum, dass wir ganz viele Spenden bekommen von Menschen, die eben gar nicht viel haben. Wenn ich vielleicht mal eine Geschichte erzählen darf, jetzt gerade vor ein paar Monaten passiert, bei uns hier an der Haustür, bei mir zu Hause, da gibt's so ein Anzeigenheft, das gibt's ja so in vielen Städten, Stadtanzeiger heißt das bei uns, wo dann so die ganzen Anzeigen drin sind von den Discountern und Supermärkten. Und das wird ausgeteilt von dem kleinen Ronaldo. Und der Ronaldo ist so 13 Jahre alt, klingelt an der Tür und sagt, hallo, Herr Kunz, ich möchte dieses Jahr auch was spenden. Ich sag, warte mal. Dann gehe ich zurück. Für so einen Fall habe ich so eine Spendenbüchse bei mir zu Hause stehen und komm, nein, ich will nichts in die Spendenbüchse tun. Ich sag, was willst du denn machen? Ich möchte überweisen. Und ich habe auch schon überwiesen. Ich sag, Ronaldo, ist ja spektakulär. Ich gehe mal davon aus, wenn der da den ganzen Nachmittag arbeitet, kriegt er da 15 Euro oder sowas, ja? Wie viel hast du denn überwiesen? Ja, das habe ich mit meiner Mama besprochen. Die Mama hat das für mich gemacht. Und ich hatte 98 Euro auf dem Konto und ich habe 50 Euro überwiesen. Mhm. Das heißt, dieser kleine Ronaldo gibt mir die Hälfte seines Vermögens für die Hilfe für andere Kinder. Und so ein Ronaldo.
Gänsehaut.
Ja, aber den muss ich doch feiern. Ja, den muss ich doch feiern. Und dann, dem fühle ich mich auch verantwortlich, diesem Ronaldo, ja. Dem fühle ich mich verantwortlich, genauso wie ich mich jetzt einem Großspender verantwortlich fühle. Aber dem Marketingmann, der im Zweifelsfall Gelder freigibt, dem tut das ja persönlich nicht weh. Aber dem Ronaldo, dem ist das wahnsinnig wichtig. Und wenn wir dem jetzt vorleben, auch Große tun was, dann ist das, glaube ich, genau das richtige Zeichen.
Wolfram, eine Frage. Du hast ja, ich denke mal, die Idee ist ja entstanden mit dem Medienpartner RTL im Hintergrund. Jetzt wissen wir ja alle in den letzten Jahrzehnten, was sich dort getan hat in der Medienwelt, Stichwort digitale, soziale Medien. Wie geht ihr damit um? Also ist das für euch eher eine Hilfe? Seht ihr da, kommt ihr da an junge Zielgruppen? Könnt ihr die auch begeistern für diese Aktion? Oder wie siehst du das? Wie schätzt du diese Veränderung in der Medienwelt ein für euch?
Also das ist eine ganz, ganz wichtige und zentrale Frage, Susanne, die du da stellst. Zur Digitalisierung muss man im Bereich Hilfe und Spenden zwei Sachen sagen. Erstens, Das ist wahnsinnig wichtig geworden, weil jeder hat ein digitales Endgerät in der Hand und darüber muss ich die Menschen natürlich erreichen. Ja? Wenn ich sie nicht über das digitale Endgerät erreiche, um auch zu spenden, dann kann ich es vergessen. Klassisch Social Media, wie wir das so kennen, Insta, TikTok und so weiter, ist für uns im Wesentlichen aber noch ein Awareness-Medium. Das heißt, wir erreichen die Menschen darüber, haben es aber noch nicht geschafft, es wirklich zu einem Fundraising-Medium in dem Umfang zu machen, wie wir das wollen. Das sage ich ganz offen, daran arbeiten wir noch. Da müssen wir noch besser werden. Wir erreichen wahnsinnig viele Menschen darüber, aber sie spenden noch nicht in dem Maße darüber, wie wir uns das wünschen würden. Brauchen wir die Digitalisierung, um Spenden jeden Tag einzusammeln? Das ist der zweite Punkt. Ja, unbedingt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Beim letzten Spendenmarathon im November und insgesamt mit unserer Hilfsorganisation haben wir ja viel gemacht für die Ukraine-Hilfe und mit der Kampagne für die Ukraine gab es auch den Durchbruch für den QR-Code. Jetzt werdet ihr sagen, QR-Code, ach komm, ist ja alte Kiste, kennen wir ja seit 1000 Jahren. Das stimmt, aber der QR-Code hat erst im letzten Jahr seinen Durchbruch als anerkanntes Fundraising-Tool geschafft. Warum ist es so? Weil die Leute in der Corona-Zeit über den QR-Code ihre Tests gemacht haben. Das wurde Bestandteil des Lebens. Man hat Vertrauen gefasst. Du brauchtest keinen extra QR-Code-Reader mehr. Also QR-Code, Handy, einfach abscannen, funktioniert. Und das haben wir gemerkt, das hat einen Durchbruch gebracht und alles, was es an digitalen Tools gibt, versuchen wir natürlich bei der Stiftung immer einzusetzen und da auch immer First Mover zu sein und auch State of the Art.
Ja, beeindruckend. Also klassische, nicht klassische Marketing-Schiene, sondern extrem wichtig, dort eben, wie du sagst, voran zu sein, auch insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppe. Ich bin jetzt gerade zum Überlegen, weißt du, wenn ich jetzt so mit dir spreche, das klingt ja so, als ob du das alles so, ich sag mal, geplant hättest in deinem Leben. Ne? Du bist da ja so souverän, so engagiert, so passioniert. Nehme aber an, so war es vielleicht gar nicht. Ne? Also wenn du jetzt mal so, du hast vorhin erwähnt, dein Start war eigentlich so beim Radio, Radio Gong unter anderem, ne, der dir noch im Herzen liegt. Wie hat sich eigentlich dein Leben so entwickelt? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also ich sitze dir jetzt gerade gegenüber, du hast hier voller Passion die RTL-Kappe auf, strahlst, wirkst happy. Genau, wie kam es dazu, Wolfram?
Also ich habe mich immer schon sehr für Journalismus interessiert und ich weiß und darum beneide ich eigentlich fast die Jugendlichen und Schüler heutzutage, dass man heute natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, das zu machen, was wir früher mal Schülerzeitung genannt haben. Ja, also ich habe noch da gesessen mit Letraset-Bögen, ja, und dann war der Buchstaben so gerubbelt. Ja, weiß kein Mensch, der nicht so alt ist wie ich, was ein Letraset-Bogen ist wahrscheinlich. Ja, und dann haben wir das kopiert und dann haben wir das geheftet und unsere Schülerzeitung am Alexander von Humboldt-Gymnasium in Neuss am Rhein, die hieß Magnet. Und wir wünschten uns da, dass wir die anderen Schüler magnetisch mit unseren wahnsinnig spannenden Inhalten da angezogen haben. Das habe ich immer schon gemacht und ich habe auch parallel, auch Schülersprecher war, fand ich ein wunderbarer Job, den ich da hatte. Klassensprecher, Schülersprecher, Chefredakteur. Ist schon fast ein bisschen Berlusconi-mäßig, stelle ich gerade fest, wenn man Schülersprecher ist und die Zeitung da auch noch hat. Also das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und als ich, weil du fragtest, wie kam es dazu, mit dem Studium angefangen habe. Ich habe nach dem Abi tatsächlich dem deutschen Vaterlande gedient. Mir ist aufgefallen, das kann man heute wieder sagen. Ja, man war bei der Bundeswehr. Das war so eine Zeit lang total unsexy zu sagen. Wenn du es heute sagst, Bundeswehr, gar nicht so schlecht. Und ich bin dann nach der Bundeswehrzeit nach Freiburg im Breisgau gegangen, Schwarzwald, herrlich da. Alle, die uns da zuhören, Gratulation, eine der schönsten Gegenden der Welt. Und habe dann parallel zum Studium, weil ich das immer gemacht habe, versucht, ein bisschen Geld zu verdienen. Und da war der Südwestfunk, damals noch nicht in der Stadt, sondern kurz auf dem Weg im Schauinsland, vor dem Schauinsland in einer wunderbaren Waldgegend. Und da habe ich angefangen, Radio zu machen, habe aber übrigens parallel schon damals für Radio Luxemburg auch gearbeitet, weil da hatte ich als Schüler mal ein Praktikum gemacht, in Düsseldorf saßen die damals auch. Und da durfte ich aber damals nicht gleichzeitig für Radio Luxemburg und den Südwestfunk arbeiten, also öffentlich-rechtlich und privat, das ging damals noch nicht. Und dann musste ich mir ein Pseudonym zulegen, um für Radio Luxemburg zu arbeiten. Und ich, wenn ihr wollt, würde ich heute in diesem OWM-Podcast erstmals mein Pseudonym lüften. Wenn ihr wollt.
Auf jeden Fall. Also investigativer als wir bist, kommst du nirgendwo runter.
Also ich habe den Vornamen genommen vom Namensgeber meiner Schule, also Alexander von Alexander von Humboldt Gymnasium. Und den Nachnamen habe ich von meiner Mutter genommen, den Mädchennamen meiner Mutter, der als Pseudonym geradezu gemacht war. Die hieß nämlich Schatten. Also hieß ich Alexander Schatten
bei
Radio Luxemburg. Und Wolfram Kohns hieß ich beim Südwestfunk. Das war lustig.
Haben die das jemals rausgefunden?
Na, bei Radio Luxemburg wussten sie es, beim Südwestfunk wussten sie es nicht. Jetzt wissen sie es, seit diesem OWM-Podcast. Ja. Nicht, dass ich da im Nachhinein noch Ärger bekomme, dann komme ich zu euch. Ja?
Dann kommst du zu uns.
Ja, heute darf man das, ja.
Genau. Ja.
Der Norman hat übrigens eine Stimme, die übrigens ganz ähnlich ist wie die eines Kollegen von RTL 104.6 in Berlin. Arno Müller, kennst du den, Norman?
Nee, aber ich möchte ihn jetzt unbedingt kennenlernen.
Der hat auch so eine geile Stimme wie, der hat so eine geile Stimme wie du. Und der hat was geschafft, was ich mir immer erträumt habe, aber nie geschafft habe. Der hat das nämlich geschafft, dass er auch mal entkoppelt vom Studio sendet. Ja, das möchte da gar nicht in die Einzelheiten gehen, aber das kann der. Der kann auch von überall in der Welt senden. Und das merkst du nicht. Das ist super.
Ja, das ist natürlich genial.
Aber so eine Stimme wie du.
Deine Begeisterung für Journalismus. Also, ich finde ja in den letzten Jahren Journalismus, du siehst das auch viel mit Corona, Vertrauensverlust, was du hast. Wir reden hier von Sachen wie Lügenpresse etc., Teile der Bevölkerung, was schon eine krasse Veränderung ist, ich sag mal, von Rolle von Journalismus. Wie schaust du darauf? Wie können wir da wieder Vertrauen zurückgewinnen? Oder sagt man, boah, Teile sind halt einfach woanders?
Es gab natürlich in den letzten Jahrzehnten Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Das ging los mit den gefakten Hitler-Tagebüchern, bei uns in unserem Konzern passiert ein Skandal über das, was beim Spiegel mit gefakten Reportagen passiert ist. Eines mehrfach ausgezeichneten Journalisten hat Bulli Herbig ja gerade einen wunderbaren Film gemacht. Das sind alles Dinge, die für den Journalismus sehr schädlich sind. Aber es sind, wenn man es über die Jahrzehnte mal sieht, eigentlich relativ wenige Dinge, wo du in einem größeren Umfang im Medium, Fernsehen, Zeitung, digitale Medien, Radio, Print wirklich Fake hattest. Insgesamt ist dieser Journalismus in Deutschland sehr zuverlässig, sehr belastbar, sehr seriös und was ich auch sagen kann, weil bei diesem Lügenpresse-Ding kommt ja immer dieser Vorwurf rein, irgendwo ist jemand, der uns sagt, was wir zu sagen haben. Ich habe fast 32 Jahre eine tägliche Morgensendung gemacht, Guten Morgen Deutschland, die dann nachher auch mal Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8 hieß. Also mir hat in diesen fast 32 Jahren nicht einmal ein Chefredakteur, ein Senderchef gesagt, Wolfram, und morgen hast du Schröder im Interview, da fragst du den das und das. Morgen hast du Merz im Interview, den fragst du das und das. Das ist mir nie passiert, wir hatten nie eine Einflussnahme. Und die Freiheit der Presse, die wir haben, ist etwas so Wertvolles. Wir sprechen gerade in Zeiten, wo in der Türkei neu gewählt wird. Ich war jetzt gerade dort im Erdbebengebiet. Als wir am 6. Februar unsere Hilfe für die Bebenopfer in Syrien und der Türkei begonnen haben, sind wir reingekommen. Es war kein Problem. Ich habe eine junge Kollegin, die auch einen türkischen Familienhintergrund hat, ihren Balin Embedded mit der ersten Unit von International Search and Rescue in das Land bringen können. Embedded nennen wir das, die dann toll berichtet hat. Das war einfach. Nach 8 Wochen habe ich gesagt, müssen wir mal gucken und unseren Spendern zeigen, wo ist denn das Geld angekommen? Und es ist angekommen, aber was ich da machen musste, um als Journalist ins Land zu kommen, in die Türkei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich musste persönlich zum Konsulat fahren. Ich musste Fingerabdrücke abgeben. Ich musste ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Ich musste meinen Arbeitsvertrag auf Türkisch dort einreichen. und. Du brauchst eine Einladung, bis du dann nach 8, 9 Schritten von der Türkei die Genehmigung bekommen hast, dort mit einem Kamerateam drehen zu können. Und das haben wir in Deutschland nicht. Und ich bin erschreckt darüber, dass wir jetzt in dieser Rangliste Pressefreiheit da wieder so ein bisschen abgerutscht sind. Ja, wir sind natürlich immer noch mit in der Spitze. Aber ich kann nur sagen, Deutschland und Journalismus, das ist ein Land, da können wir dankbar sein, dass wir hier sind.
Ich hoffe, dass das noch ganz lang so ist, wenn ich mir angucke, viel Journalismus ist ja auch finanziert über Werbegelder, ne? Und wenn wir jetzt dann Diskussionen über Werbeverbote, was wir haben, machen, das ist schon, und wo Gelder hinfließen, ja, immer mehr Werbegeld geht in zu großen Plattformen, das wird schon eine spannende Diskussion und ich hoffe, dass wir da noch lange von unserem Medienpluralismus sehen.
Das ist ganz wichtig und das muss man auch deutlich ansprechen, dass diese Form der Wertschöpfung auch diese Form von Journalismus möglich macht. Alleine in der Zentrale von RTL am Picasso-Platz in Köln, direkt am Rhein vis-à-vis dieser kleinen Kapelle da in Köln, wird jeden Tag 8 Stunden live Magazin- und Newsfernsehen produziert. Ja, das heißt also, wir haben von morgens 6 bis nach Mitternacht haben wir dort Produktionen, die natürlich Geld kosten. Und das sind journalistisch absolut unabhängige Produktionen, die aber natürlich eingebettet sind in ein System, das auch auf Werbeerlöse angewiesen ist. Und wenn man jetzt weiter mit dieser unfassbaren Keule da droht, weitere Werbeverbote zu inszenieren, dann wird das schwierig. Das muss man deutlich sagen.
Ja, spannend, Wolfram. Also wir setzen uns alle gemeinsam dafür ein, so wenig Regulierung wie möglich in dem Bereich zu haben. Und gerade jetzt sind ja sehr aktuelle Themen unterwegs. Genau, ich sehe das auch wie du. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Gesellschaft und die Demokratie in Deutschland. Also insofern müssen wir da alle weiter unterstützen. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Du hast vorhin erwähnt, also eine tolle Geschichte erzählt oder ein tolles Erlebnis erzählt von Ronaldo, dem 13-Jährigen, der dir quasi 50% seines gesamten Vermögens überreicht hat als Spende. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, welchen Rat würdest du denn deinem 18-Jährigen Ich geben heute mit deiner Erfahrung und mit all den Erlebnissen, die du hattest?
Also zunächst mal, Susanne, ich wollte keinen Druck aufbauen. Ich wollte von euch beiden nicht die Hälfte eures Vermögens haben. Ja, ich nehme das natürlich, aber bitte das nicht als Druck empfinden. Das Schöne ist, ich frage mich gar nicht so sehr, was ich meinem 18-Jährigen Ich geben würde für einen Rat, sondern ich kann eigentlich, wenn ich das Alter meiner beiden Söhne zusammenzähle, nämlich 10 und 8, da kommst du nämlich auf die 18, sehr viel meinen Söhnen sagen. Und ich habe lustigerweise gestern noch, deswegen ist es toll, dass du die Frage stellst, mit meiner Frau diskutiert, kann ich denen empfehlen, das zu machen, was ich mache? Ja? Und da fängst du an, nachdenklich zu werden, denn, sage ich mal, so die ganz fetten Zeiten des Privatfernsehens, ja, wo die Werbeblöcke zugeteilt wurden, die sind ja nun auch ein bisschen vorbei. Kann man in diesem Bereich Bewegtbild auf jeden Fall noch mit großer Kreativität arbeiten? Ja, das glaube ich schon. Meine Söhne haben momentan aktuell mit 8 und 10 Jahren sowieso andere Berufswünsche. Der eine will Architekt werden und der andere möchte Musiker werden. Insofern, und nebenbei haben sie gesagt, könnte ich nebenbei auch noch Schauspielstar werden, weil das würde sich ja in meiner Vita auch gut machen. Ja?
Du willst jetzt nicht sagen, dass du deinen beiden Söhnen jetzt empfehlen willst, Influencer zu werden, weil das ist mit YouTube besser als mit den Privatmedien.
Also was ich sagen will, ist damit, dass ich heute, Stand Mai 2023, denen jetzt überhaupt nicht sagen könnte, guck mal, du machst jetzt noch 10 Jahre Ausbildung oder 12 oder keine Ahnung, und geh doch mal in die und die Richtung. Also bei mir war es so, ich komme ja aus einem Haushalt, mein Vater war aus der Abteilung, wer nichts wird, wird Wirt, wer gar nichts wird, wird Volkswirt, hat er selbst immer gesagt. Ich selbst bin ja Jurist, aber er hat als Wirtschaftsexperte gearbeitet, dann Stadtdirektor in Neuss Und wir waren also ein sehr politischer Haushalt. Und deswegen fand ich Politik immer schon wahnsinnig interessant. Und ich bin im Rathaus aufgewachsen. Mein Abenteuerspielplatz war die Rathaustreppe. Und das fand ich hochspannend. Ich musste meiner Frau allerdings versprechen, dass ich nicht in die Politik gehe, obwohl mir das großen Spaß machen würde. Das muss ich sagen. Aber sie sagt, dann ist das letzte Restchen Privatsphäre im Eimer. Und das ist schwierig. Aber ich bin einer von denen, die nicht immer sofort auf die Politik und die Politiker schimpfen, weil wir es ja nicht machen. Ja, der Herr Wagner und die Frau Kunz, die sind sich ja auch, genau wie der Herr Kunz, zu schade, selbst in die Politik zu gehen. Und deswegen darfst du auch nicht so pauschal da draufhauen. Meinem 18-jährigen Ich, Susanne, um die Frage zu beantworten, würde ich jetzt sagen, wenn dein Leben so glücklich und erfüllt wird und sein wird, wie es jetzt bisher ist, dann geh mal ruhig so weiter, wie du es gemacht hast, weil es war extrem spannend, es war extrem schön und es ist noch extrem schön. Wir machen ja hier einen Podcast und keinen Nachruf, aber für mich, das kann ich ja auch mal so in diesem kleinen Kreis privat sagen, bin ich jetzt, dadurch, dass ich ja relativ spät nochmal Vater geworden bin, mit 48 der erste, mit 50 der zweite Junge, bin ich jetzt der glücklichste Mensch überhaupt und bin in der schönsten Phase meines Lebens. Ich finde das herrlich. Das
ist ja wunderbar. Also
glaube ich dir. Nebenbei mit dem Thema Politik. Ich habe sogar schon mal einen Gesetzesentwurf eingebracht, der nachher umgesetzt wurde auf Bundesebene. Und
was
ich habe
das
in der Lokalpolitik gemacht.
Ja, finde ich super.
Das war ein Antrag zur Liberalisierung des Fernbusmarktes.
Guck mal.
Und das
ohne dich würde
sogar,
es Flixbus nicht geben, ja?
Ich würde es. Also ich habe jedenfalls einen Antrag eingebracht. Ich weiß nicht, ob das noch jemand anders gemacht wird, aber wenn es dann wirklich nur meiner war, dann ja.
Sehr gut. Und gerade in der Lokalpolitik, die ich natürlich spannend finde aufgrund meiner eigenen Biografie mit meinem Vater als Stadtdirektor, kannst du natürlich wahnsinnig viel bewegen. Aber umgekehrt war es auch so, wenn wir vom Rathaus aus 500 Meter runter gehen wollten, um Eis zu essen, das hat dann 2 Stunden gedauert, weil natürlich jeder kommt und sagt, Herr Kunz, die Mülltonne ist nicht abgeholt worden, Herr Kunz, haben Sie ein Grundstück für eine Firma, Herr Kunz, hier müssen wir einen Kindergarten bauen. Also das ist genau das, was dann auch ein bisschen die Schattenseite der ganzen Sache ist und ich bewundere viele Lokalpolitiker, die das machen und da gibt's gerade in der Lokalpolitik viele echt tolle Leute.
Ja, und es ist auch wirklich spannend. Also das, was du sagst, nicht drüber beschweren, selber machen, das ist ja gar nicht so schwierig, wenn man sich das anguckt. Die sind ja auch sehr offen.
Mhm. Aber braucht Zeit, du musst, ja? Du musst eben die Zeit haben. Das ist das A und O. Und das ist natürlich das Kostbarste, Susanne. Und vielleicht in Ergänzung zu deiner ja geradezu philosophischen Frage, was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen? Die muss ich mal mit, darf ich die mal klauen, Susanne? Die muss ich mal mitnehmen in mein nächstes Interview. Die Frage finde ich super. Das Entscheidende ist, dass du mit dem Faktor Zeit sorgsam umgehst, dass du mit dem Faktor Zeit wirklich als kostbarstes Gut neben der Gesundheit, ich will jetzt nicht so viel Gemeinplätze hier besetzen, aber einfach sehr, sehr, sehr gewissenhaft und sehr, sehr sorgfältig umgehen musst, weil das ist das, was wirklich rennt. Das ist die Zeit, das ist Wahnsinn und das hört man natürlich leider immer mehr von Menschen, die dann schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, aber bewusst Zeit genießen und was hat das für eine ganz konkrete Konsequenz? Wenn man in einem Konzern ist, wie ich bin ja nun da bei Bertelsmann und bei RTL seit über 3 Jahrzehnten und bin das sehr, sehr gerne, dann habe ich meistens mit echt coolen Leuten zu tun gehabt. Aber du kannst sie dir nicht alle aussuchen, das muss man natürlich deutlich sagen. Bei allem anderen, was du sonst so treibst in deinem Leben, ob es Ehrenamt ist, ob es Beruf ist, ob es Sport ist, ob es Freunde ist, ob es Kunst ist, ob es Musik ist, kannst du das sehr wohl. Und ich habe den festen Grundsatz in meinem Leben, ich möchte mein Leben zur idiotenfreien Zone machen. Ja? Und das ist mein Ziel und das schaffe ich auch weitestgehend, muss ich sagen.
Herrlich, herrlich. Also das würde ich mir gerne von dir klauen. Und ich glaube, sogar Bitte. Der Erfinder der Frage, ich glaube, das war Marwan. Also insofern, ne, die Copyrights, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Frage kamen, aber Copyright, würde ich mal sagen, geht dann vielleicht an die OWM, ans OWM-Team gemeinsam. Aber genau. Wunderbar. Jetzt hören wir dich, wir sehen dich als glücklichsten Menschen. Wir haben so ein bisschen über einen Teil deiner großen Erfolge gesprochen. Gibt es denn auch irgendwie Themen, wo du sagst, Mensch, also man sagt ja immer so ein bisschen lapidar, aus Misserfolgen lernt man viel. Gibt es da vielleicht eine Geschichte, die du mit uns teilen willst? Weil ich persönlich denke auch so. Also, ja? Und vor allem für die jungen Menschen, also jeder, ne? Wenn man dich so fertig heute sieht, also fertig im Sinne von, ne, erfolgreich etc., ne, dann denkt man ja immer, Mensch, der hat das bestimmt schon immer so gehabt und das lief bei dem einfach so durch. Und so ist es ja meistens nicht.
Nein, ich war auch ein fleißiges Kerlchen, das muss man auch sagen. Bin ein Sonntagskind, bin tatsächlich an einem Sonntag geboren, als die Sonne schien im Juni, aber ich war auch immer ein fleißiges Kerlchen, das muss ich wirklich sagen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute, die uns jetzt hier gerade beim OWM-Podcast zuhören, Lust hätten, 3 Jahrzehnte lang morgens um 2:30 aufzustehen. Das sind wahrscheinlich nicht ganz so viele. Das heißt, du musst auch was einbringen. Es ist wirklich das Thema Geben und Nehmen. Und du musst die Freude daran entwickeln, Dinge auch hinzubekommen. Also ich habe momentan sehr viele Diskussionen, und ihr führt die vielleicht auch, über diese Generation Z, und angeblich sind die ja nicht mehr leistungsbewusst und angeblich haben die keine Lust, sich irgendwie richtig reinzuknien und so. So, und ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist, auch Menschen zu zeigen, wie schön es ist, sich anzustrengen und etwas hinzubekommen. Das ist im Sport so, das ist beim Job so, das ist in der Kunst so. Also das finde ich, ist etwas, was für mich momentan eine der wichtigsten Aufgaben ist. Ich mache das natürlich mit meinen Jungs hier, aber wir haben so momentan eine Diskussion über, ich nenne es mal die neue Wurschtigkeit, ja. Und das bedeutet, dass du eigentlich, wenn du dich selbst fragst, wann hast du im Leben gesagt, irgendwo in einem Prozess, nee, schaffe ich nicht. Oder ist ja wurscht. Ja, ist ja wurscht. Das haben wir selten gemacht, Susanne, oder? Ich weiß nicht, Norman. Wir haben versucht, immer die Sachen hinzukriegen. Irgendwie schaffen wir das. Und momentan ist es einfacher zu sagen, nee, schaffe ich jetzt nicht, mache ich nicht. Habe ich jetzt auch Wochenende keine Zeit und will ich jetzt nicht. Ja, das ist ein bisschen gekommen, glaube ich schon, durch die Unverbindlichkeit aus der Corona-Zeit. Das ist gekommen dadurch, dass wir natürlich eine Veränderung der Arbeitswelt haben, was ich auch gut finde. Remote Work, Home Office und so, das kann auch kreative Prozesse extrem beflügeln. Aber ohne zu tief in diese Debatte, die ja schon 1000-mal geführt wurde, einzusteigen, heißt es auch, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Vielleicht kommst du auch gar nicht, ja. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen aufpassen müssen, dass wenn wir über den Wirtschaftsstandort Deutschland, der ohnehin unter massivem Druck ist, sprechen, dass wir in uns selbst eine Leistungsbereitschaft erhalten, die eben nicht durch diese Wurschtigkeit geprägt ist, zu sagen, ist ja wurscht, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Und wenn der es nicht macht, dann macht es eben keiner. So, und das ist mir wichtig, dass man sagt, ja, mir ist viel gelungen. Ich habe natürlich auch Misserfolge gehabt, ist doch logisch. Ich meine, wenn du 3 Jahrzehnte Fernsehen machst, wenn du da nicht mindestens 3-4 Sendungen hattest, die ein Flop waren, dann hast du es nicht richtig versucht. Ja, also das ist ja klar, dass wir Sendungen gemacht haben, die wegen ihres großen Erfolges genau 4-mal gelaufen sind und dann wurden sie abgesetzt. Ja, ich sag mal so, ein Flop zum Beispiel war eine Sendung, die haben wir gemacht am Sonntagmittag. Da wollten wir, da läuft ja so im ZDF der Fernsehgarten und so im Sommer, aber im Winter läuft da nicht so viel. Und wir wollten da bei RTL eine Sendung dagegen setzen, mittags. Und diese Sendung hat, wie gesagt, tatsächlich genau in der Adventszeit 4-mal stattgefunden. Und dann frage ich euch, gegen wen sind wir gescheitert? Gegen wen haben wir da verloren? Wer ist am 2. Adventssonntag Marktführer im deutschen Fernsehen? Welcher Sender? So, ihr werdet nicht drauf kommen.
Tschechisches Märchen?
Ach mal, Norman! Ich drehe durch. Du bist der Erste, der darauf kommt. Es ist tatsächlich 3 Nüsse für Aschenbrödel. Ja, so 3 Nüsse für Aschenbrödel. Und ich möchte das jetzt nicht fehlverstanden wissen und schon gar nicht despektierlich. Aber was habe ich daraus gelernt? Wenn du am Sonntagmittag in der Adventszeit eine Sendung starten willst, brauchst du mehr als 2 Nüsse. Das ist auf jeden Fall meine Erkenntnis. Und da sind wir grandios gescheitert. Übrigens dann auch mit den Sätzen vom damaligen Senderchef. Ich zitiere jetzt nur das gesprochene Wort. Da haben wir einen ganz langen Atem. Da haben wir einen ganz langen Atem. Und wenn im deutschen Fernsehen der Satz gesprochen wird, da haben wir einen ganz langen Atem, da ist die Ampel schon auf rot. Da weißt du schon Bescheid. Achtung, hier wird's eng, wenn wir einen ganz langen Atem haben. Aber daraus habe ich was gelernt. Daraus habe ich was gelernt. Und zwar, wenn du eine Sendung dir vornimmst, die dir ganz anders vom Konzept versprochen war, da musst du aufpassen. Ja, hier haben wir eine Sendung gemacht, die dann nachher ganz anders war, als es besprochen war. Ich habe mich da auch nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Und dann scheiterst du mit sowas.
Mal eine Frage. Ich meine, ist klar, dass du nur RTL Plus guckst und keine anderen Streamingdienste. Aber nein, wenn du versehentlich mal bei Freunden oder sowas Apple TV die Morning Show geguckt hättest.
Habe ich gesehen.
Wie fühlte sich das für dich an? So, kenne ich alles? Weil ja, ich fand die Sendung grandios. Also ich fand die Serie grandios.
Ich habe es verschlungen. Und genauso wie ich im Fernsehen nicht nur RTL gucke, sondern auch mal ZDF oder ARD, auch mal ProSieben, ist doch vollkommen klar, weil die ja auch tolle Sachen machen, habe ich bei den Streamingdiensten, klar ist RTL Plus die Nummer eins, aber ich kann natürlich The Morning Show mir nicht entgehen lassen. So, und das habe ich natürlich verschlungen, und zwar alles. Aber da habe ich mir einfach so Sätze mal gewünscht, auch mal sagen zu dürfen. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo da in Las Vegas, da passiert gerade was ganz Schlimmes, und dann fliegen die ja mit dem firmeneigenen Jet, fliegen die dann darüber. Ich hätte gern einmal in meinem Leben den Satz sagen können. Okay, we gotta go to Las Vegas. Get the plane ready. Get the plane ready, ja. Und dann werden die da auch immer mit diesen unfassbaren dicken Karren morgens abgeholt, ja. Mit diesen, wie heißen die, Escalades, oder wie heißen die?
Ja. Die Town Cars.
Diese unfassbaren SUVs. Ja, diese SUVs, die so unfassbar groß sind, wo du sagst, boah, das ist ein Leben. Und das liegt einfach daran, Morning Show, Frühstücksfernsehen in den USA hat einfach, das haben wir eben auch in Deutschland auch in 3 Jahrzehnten nicht geschafft, einen anderen Stellenwert. Das ist morgens die erste Primetime, jeder guckt das, das ist umsatzrelevant, das ist marketingrelevant, das ist von den Reichweiten relevant, das haben wir in Deutschland, das muss ich auch nach 3 Jahrzehnten, die ich selbst dabei war, eingestehen, nicht geschafft. Es ist morgens in Deutschland keine Primetime. Und die USA lebt das anders, und deswegen der ganze Aufwand drumherum, was da passiert, wie die gehypt werden. Jennifer Aniston als dieser Superstar da morgens, Reese Witherspoon, überragende Sendung. Gut, dass du es sagst, ich guck's mir, glaube ich, nochmal an.
Wenn du sagst USA und Morning Show, Primetime, haben wir nicht geschafft. Wie lange hat man dran geglaubt, dass man das hinkriegt? Ich meine, du hast das ja wirklich von Anfang an quasi die Morningshows mitgemacht im deutschen Markt. Man hat doch bestimmt einfach gesagt, ey, guck mal, USA holen wir nach Deutschland. Dauert sowas 5 Jahre, 10 Jahre, bis man sagt, okay, das wird in Deutschland nichts, oder schneller oder gar nicht?
Also es wird nichts, ist ja falsch. Es ist ja ein erfolgreiches Programm, sonst würden wir es ja nicht machen. Momentan sind andere noch ein bisschen erfolgreicher als wir. Das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Aber das ist ja eine wichtige und strategisch wichtige Sendung. Ich war nicht ganz von Anfang an dabei. Ich habe es tatsächlich auch noch in Luxemburg eine Zeit lang gemacht. Wir kamen ja aus Luxemburg mit dem Frühstücksfernsehen, sind dann nach Berlin gegangen und dann nach Köln, also in die Zentrale. Ich habe diese 3 Stationen, Luxemburg, Berlin und Köln, alle mitmachen dürfen. Und das war jeden Tag toll. Und ich muss sagen, wenn mir die Frage gestellt wird, wie macht man das denn morgens um 2 Uhr aufstehen? Da sage ich immer, es ist keine Frage, wann man aufsteht, sondern wofür. Wenn die Susanne jetzt mit ihrer Familie in den Maledivenurlaub fliegt, ja, und der Flug geht Frankfurt 5 Uhr irgendwas, dann steht die aber sowas von freudig, jubelt um 2 Uhr im Bett und sagt, yes, es geht los. Wenn es heißt, ich muss heute mit dem Wolfram einen OWM-Podcast aufzeichnen, dann dreht sie sich vielleicht um 10 Uhr nochmal um und sagt, oh, boah, muss das sein, ja. Aber es ist, also ihr wisst, was ich meine, ja.
Es total.
Geht darum, dass du musst ja die Motivation haben. So, und es ist in Deutschland eine andere Tradition des Frühstückens. Die Leute lassen einfach nicht in der Küche, erstmal haben die wenigstens in der Küche einen Fernseher, ja. In kleineren Wohnungen ist es jetzt ohnehin mit den mobilen Endgeräten so, dass du es ja auch streamen kannst. Es verändert sich ein bisschen, aber die Wohnsituation in Deutschland ist eine andere als in den USA. Das, was wir da machen, ist übrigens gar kein Fernsehen morgens, sondern es ist Radio mit Bildern, weil die Leute lassen das nebenbei laufen und dann hören sie auf die Stimmen, die wahnsinnig wichtig sind am Morgen. Und dann schauen sie mal hin, oh, guck mal, Meisterkampf Bayern gegen Dortmund, ganz eng. Oh, gibt's da Bilder, gibt's da Tore vom, oh, da schauen wir mal hin. So, oder, also, das ist also immer ganz wichtig zu wissen, dass du morgens Radio mit Bildern auch machst. Aber wir werden das weitermachen, weil es auch strategisch natürlich wichtig ist, denn morgens setzt du ja schon mal den Rahmen. Und wenn irgendetwas auf der Welt passiert, wenn du das nicht morgens in Gang setzt, je nachdem welcher Zeitzone, das ist sowieso USA zum Beispiel, also was in USA passiert, wird über die Morgensendung alles aufgegleist, dann wirst du es nicht mehr aufholen können. Und bei uns gibt es dieses 24-Stunden-Newswheel und da ist der Morgen einfach auch ganz, ganz wichtig, um die Informationen auf den Weg zu bringen, die Reporter schon mal an die richtigen Stellen zu schicken.
Da wird eine tolle Arbeit gemacht. Also ich könnte ja...
ich könnte noch Stunden...
Das ist... Norman, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Aber wir haben noch... kein Problem, aber wenn mit dem Blick auf die Uhr...
Ja.
Wir haben noch 10 schnelle oder paar mehr schnelle Fragen mit der Bitte einfach, du kennst das Format wahrscheinlich aus, das ist ja nichts ganz was Neues, mit der Bitte schnell zu antworten.
Sehr und, gerne.
Susanne, willst du einsteigen? Genau,
also super gerne. Joggen oder Fahrrad?
Ich bin Marathonläufer, momentan fahre ich auch mit den Kindern lieber Fahrrad.
Wendencheck aus dem Haiäpfigbecken oder gegen Klitschko antreten?
Bei der Haifischaktion bin ich von einem Hai gebissen worden. Das war sehr blutig. Dann lieber gegen Klitschko.
Früh aufstehen oder ausschlafen?
Inzwischen etwas länger schlafen. Sehr, sehr angenehm.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Mount Everest oder Mont Blanc?
Mount Everest schaffe ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. Mont Blanc finde ich gut. Übrigens, wir sind ja in einem Markentalk auch als Stift.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Schwierige Frage für dich jetzt. Düsseldorf oder München?
In Düsseldorf geboren, in München studiert und gelebt. Der Verein meines Herzens spielt tatsächlich in München. Ich fühle mich aber inzwischen, ich lebe ja hier wieder im Großraum Düsseldorf, in Düsseldorf, sauwohl. Und wenn die Rheinländer in München wären, dann wäre das der Himmel auf Erden.
Boah, ich weiß genau, was du meinst. Facebook oder Twitter?
Ich bin bei sozialen Medien ein bisschen zurückhaltend, macht mich beides nicht wirklich glücklich.
Ein Guinness-Weltrekord, RTL, Charity oder ein Verdienstorten NRW?
Es gibt weniger Verdienstorden NRW als Guinness-Weltrekorde.
Okay.
Film oder Buch?
Das ist eine gute Frage, aber ich bin schon ein Mensch, der das bewegte Bild sehr liebt. Und wahrscheinlich, wenn es heute jetzt zu entscheiden wäre, würde ich mir heute lieber noch einen Film angucken.
Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft, unbedingt. Aus der Vergangenheit lernend, im Hier und Jetzt verwurzelt sein, aber immer in die Zukunft.
So, die finale Strand oder Winter? Ich habe
noch ein Special für Wolfram. Sorry, Norman, weißt du noch nicht.
Okay.
Mach aber was Strand oder?
Strand oder Winterhütte?
Der schönste Urlaub mit der Familie ist wirklich das Skifahren. Freuen wir uns jetzt schon wieder drauf.
Und das finale Adventskranz oder Osterhase?
Liebe ich auch beides. Ich finde aber die Adventszeit noch intensiver, noch familiärer, noch schöner. Meine Frau lädt immer ihre 10 besten Freundinnen zum großen Adventskranz binden und zu uns nach Hause ein. Und allein, dass ich da schon den Kellner machen darf mit Glühwein, würde ich also sagen, Adventskranz.
Wolfram, ich glaube, wir haben noch keinen erlebt, Norman, ne, der so, ich sag mal, intensiv die schnellen Fragen beantwortet hat. Aber immer extrem unterhaltsam. Es war ein riesiges Vergnügen und ich glaube, bevor wir irgendwie so ein bisschen in die Abmoderation gehen, vielleicht nochmal 2 Werbeblöcke. Einerseits für den Spendenmarathon, der meines Verständnisses nach wieder im November stattfindet bei euch. Das ist jawohl, Teil Nummer 1. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
Ja, ich kann, wenn ich das wirklich machen darf und die Organisation der Werbetreibenden im Marketingverband gestatten, dass man ein bisschen Werbung macht, das finde ich fantastisch. Wir berichten über das, was wir da tun, auf der Seite rtlwirhelfenkindern.de, kümmern uns sehr, sehr stark um das, was in Deutschland passiert momentan, durch die Hilfe für die Ukraine, wo wir alleine 30 Millionen Euro gesammelt haben im Zeitraum seit dem 24. Februar letzten Jahres, meint man immer, wir würden die deutschen Projekte ein bisschen vernachlässigen. Das ist nicht so. Der Kampf gegen die Kinderarmut steht bei uns weiterhin massiv im Fokus. Wir werden jetzt das 20. RTL-Kinderhaus eröffnen, gemeinsam mit der Arche. planen das in einer Stadt zu machen, wo es die größte Kinderarmut Deutschlands gibt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das ist, mit über 42% der Kinder sind dort auf Transferleistungen angewiesen. Das ist in Bremerhaven, das wollen wir machen. Und noch viele andere Projekte. Aber wenn ihr Lust habt, guckt mal auf die Seite wirhelfenkindern.de. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Und Ende November geht's dann weiter. Aber was ganz wichtig ist, den Spendenmarathon als Leuchtturm gibt's einmal im Jahr. Aber das ganze Jahr über berichten wir über das Thema Hilfe für Kinder und haben inzwischen mehr Content unterjährig in Magazinen, in News, in Reportagen, wenn man die Sendeminuten sich anschaut, als im Marathon selbst. Und das zeigt, dass der Sender das wirklich ernst nimmt. Und da haben wir momentan viel Wind unter den Flügeln und versuchen auch gemeinsam für Kinder weiter da zu fliegen, um die Biografien von mehr Kindern, denen es nicht so gut geht, ins Licht zu drehen.
Wolfram, und wir freuen uns natürlich auch auf die gemeinsame Moderation dann vom OWM-Summit am 7. und 8. November. Genau, wir haben auch mehr Content, wenn ich so überlege, ne, OWM-seitig für unsere Mitglieder unterjährig, als dann nur am Summit. Also da haben wir gewisse Parallelen. Freuen uns riesig, freuen uns auch auf eine große Teilnahme und auf deine wie immer sehr passionierte Moderation. Wolfram, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute unser Gesprächspartner warst. Und wie ich dich kenne, geht es gleich weiter, ne, zum nächsten Event.
Ich weiß gar nicht, wann ihr das jetzt ausstrahlt, aber ich bin tatsächlich gerade auf dem Sprung nach Zürich zu den Screenforce Days in der Schweiz. Und dieser Screenforce Day Schweiz ist einfach wunderbar. Da bin ich, finde ich, total charmant, dass ich das machen darf. Das habe ich auch schon seit ein paar Jahren machen. Aber natürlich ist der Summit bei euch neben dem Marathon eins der absoluten Highlights. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe da immer schon viel gelernt und habe da auch, muss ich sagen, viele tolle Kontakte gemacht, tolle Menschen kennengelernt, die danach auch in der Hilfe für Kinder dann ihr Finale gefunden haben. Aber es ist wirklich immer ein Treffen von tollen Leuten, wahnsinnig viel Information, einfach auch immer eine ganz besondere Stimmung. Und das sage ich jetzt nicht hier, weil wir hier den Podcast hier besonders freundlich beenden müssen, sondern es ist eine super Veranstaltung und auch da dabei sein zu dürfen, ist mir echt ein Fest. Es ist echt cool, diese Veranstaltung.
Und wir freuen uns echt auf dich.
Danke.
Danke.
Alles Gute.